Willkommen zu einer neuen Folge von Verstoffwechselt. Heute freue ich mich ganz besonders auf eine Frau, die auf so vielen Ebenen inspiriert, Laura Limberg. Laura ist Unternehmerin, Autorin des Buches Das passive Money-Prinzip, Gründerin von The Life Barn, einer Wellbeing-Brand, die wundervolle Produkte rund um Achtsamkeit, Manifestation und Dankbarkeit entwickelt und Mentorin im Do-the-Work-Mentoring, in dem sie Frauen begleitet, ins Handeln zu kommen und bewusster zu leben. Heute sprechen wir über Lauras Weg in die Selbstständigkeit, über Weiblichkeit und Money Mindset, über Familie, Unternehmertum und darüber, wie man mitten im Leben und kurz vor der Geburt des zweiten Kindes gelassen und erfüllt bleibt. Viel Spaß beim Zuhören.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann. Also, liebe Laura, ich freue mich total, dich heute bei uns im Podcast zu haben. Du bist tatsächlich die allererste, die wir digital aufnehmen. Sonst haben wir unsere Gäste immer vor Ort. Aus einem, finde ich, sehr, sehr schönen Grund. Du wirst bald das zweite Mal Mama. Und der Entbindungstermin steht schon eigentlich vor der Tür. Und wir nehmen heute eine ganz zauberhafte Folge auf und ich glaube, wir kriegen das digital genauso gut hin. Liebe Laura, magst du mir einfach mal erzählen, wie es dir heute geht und wie du in den Tag gestartet bist?
Ja, hallo Marie, danke, dass ich hier sein darf. Richtig schön, ja. Auch dass ihr diese Ausnahme hier möglich macht. Und der Tag war heute relativ entspannt. Morgens ist manchmal ein bisschen stressig mit Kind, das kennst du ja auch. Ein bisschen durch die Waschstraße alle morgens, bis man dann pünktlich überall erscheint. Aber nee, heute war entspannt. Wir haben keinen Kindergarten. Wir haben einfach im Bett frischen Saft getrunken, den wir gepresst haben. Das ist unser Ritual morgens und noch ein bisschen Buch gelesen. Ja, war richtig schön. Aber ist nicht immer so entspannt.
Und wo ist jetzt gerade eure Tochter, wenn heute kein Kindergarten ist?
Die ist gerade mit dem Papa unterwegs.
Oh, sehr schön. Hat also Papa-Zeit. Wie wundervoll.
Genau. Ja, genau.
Sehr schön. Und eure Tochter ist auch 3 Jahre alt, so wie die Leni, soweit ich weiß, gell?
Genau,
und,
ja.
Du wirst schon wieder voll drin im Unternehmerinnen sein und wir verfolgen dich ja jetzt schon eine ganz schöne Zeit und ich muss, glaube ich, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen so ein bisschen erklären, wie ich auf dich gekommen bin.
Das war ja, es interessiert mich auch.
Ein witziger Zufall, der dich, glaube ich, für dein Leben irritiert hat damals. Aber die Leni, die hatte im November letzten Jahres einen Sturz. Die ist auf so ein, wir haben eine Katze bekommen im Oktober, November letztes Jahr und ich hatte so ein Holzspielzeug. Das war so ein langer Stab. Und die hat damit gespielt, ist dann aber da war dann sozusagen so eine Schnur dran, unten so eine Maus. Und die hat den Holzstab in den Mund genommen. Wie es halt kleine Kinder machen, die nehmen alles gefühlt.
Oh, ja, klar.
Ich war nur ganz, ganz kurz in der Küche, wollte gerade zurückgehen und höre nur, wie sie mit diesem Holzstock umfällt auf dem Boden und ihr kompletter Gaumen oben offen war. Die hat sich den richtig schön reingerammt nach oben.
Oh Gott.
War dann eine riesige Tortur auch mit Notarzt, mit den Krankenhäusern, weil kein Krankenhaus sich gefühlt dafür zuständig gefühlt hat. Wir sind dann auch nach München gefahren und in 2 Kliniken, bis wir endlich mal behandelt worden sind. War dann alles Gott sei Dank gut, kein Bruch und nichts. Also es durfte von alleine ausheilen. Und es haben einige von unseren Freunden und Bekannten auch mitbekommen. Unter anderem eine Freundin von mir, die Franka, die zu dem Zeitpunkt in der USA gelebt hat und dort auch mittlerweile arbeitet. Und ich habe plötzlich ein Paket bekommen von dir mit Affirmationskarten für Kinder. Und dann dachte ich mir so, hä, Laura Limberg, The Life Barn, das sagt mir was, aber wir haben keinen persönlichen Bezug und ich habe dich dann direkt angeschrieben, habe so gesagt, oh, voll lieb, dass du mir was geschickt hast, wie kommt's dazu, dass wir diese Ehre haben und du so, hä, ich habe nichts an euch verschickt, aber ich schau mal nach, wer den Auftrag mir gegeben hat und das war dann im Endeffekt die Franka, also liebe Grüße auch an dich, liebe Franka und so kam dieser Kontakt mit dir zustande, ich bin dir zwar schon vorher gefolgt und auch der Markus, aber so hatten wir halt einen direkten Draht
zu dir
und haben das erste Mal ein Produkt von dir in den Händen gehalten und verfolgen dich seit dieser Zeit einfach schon und dadurch, dass du mit dem Produkt The Life Barn uns das erste Mal so ein bisschen in die Augen gefallen bist, wollte ich dich einfach mal fragen, wie The Life Barn entstanden ist und was die Idee hinter dieser Marke eigentlich ist.
Ja, erstmal ist das so witzig, weil ich erinnere mich an die Situation. Ja. Aber ich wusste nicht, dass es den Unfall gab und diesen Rattenschwanz sind da natürlich noch. Aber wie schön, dass die Produkte irgendwie im Positiven in dieser Situation bei euch gelandet sind. Also The Life Bun ist eine wirklich ganzheitliche Brand, die für Wellbeing steht, für Achtsamkeit, für so eine kleine Oase. Ist damals tatsächlich mit einem Offline-Ort entstanden, nämlich mit einem Yoga-Studio in Berlin. Und da war auch die Überlegung, einen Ort zu schaffen, der total wertfrei ist. Also irgendwas zwischen diesem total esoterischen, spirituellen, ich komme rein und mich erschlägt so eine Räucherstäbchen-Duftwolke, und diesem, es ist der Fancy-Pantsy-Place und ich muss hier die perfekte Lululemon-Kombi anhaben, sonst bin ich irgendwie raus. Also was dazwischen für dich und mich, die einen absoluten Wohlfühlort suchen, der total gewinnt durch gesunde Materialien, viel Holz, viel Leinen, viel Baumwolle, warmes Licht, angenehme Gerüche, also ätherische Öle statt Räucherstäbchen. So ist es entstanden und das ist auch innerhalb von kürzester Zeit eingeschlagen wie eine Bombe, ehrlich gesagt. Und dann kamen auch direkt mit dem Launch die ersten physischen Produkte hinzu. Das erste war damals ein Dankbarkeitstagebuch und dann auch irgendwann viele weitere und auch für Kinder. Und deswegen hast du auch die Affirmationskarte bekommen.
So schön. Und ich finde, man merkt auch direkt, wenn man die Produkte in der Hand hält, dass da ja unglaublich viel Liebe dahinter steht. Ja, dass nicht nur die Idee da ist, sondern wenn du einfach auch diese Bücher in der Hand hältst, die haben eine ganz andere Haptik wie so das Klassische. Da ist sehr viel Liebe zum Detail dabei. Auch finde ich die Affirmationskarten in diesem kleinen Säckchen mit dabei. Ja, also es ist was ganz was Besonderes. Ja, es ist so nicht, ist nicht nur Druckware im Endeffekt, sondern einfach was, wo ganz, ganz viel Liebe dahinter steckt. Und da würde mich interessieren, woher hast du diese Liebe zum Detail? Wo ist die entstanden? Wann ist die gekommen bei dir? Und kannst du das irgendwie so ein bisschen zurückverfolgen?
Ich glaube wirklich, dass ich selber ein Auge für Wertigkeit habe und total bereit bin, Geld zu bezahlen oder zu investieren, die Dinge, die wertig sind. Egal, ob es ein physisches Produkt ist oder auch eine Experience, wie zum Beispiel zum Yoga zu gehen oder etwas für mich oder die Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Gleichzeitig ist es auch etwas, womit wir uns was gönnen dürfen oder auch unseren Kindern oder andere, die wir beschenken. Es soll lange halten, man soll lange Freude dran haben und direkt positiv verbinden. Und ich glaube, all unsere Sinne spielen da mit. Also das Haptische, wie wir es in der Hand haben, wie fühlt es sich an? Riecht es künstlich? Hoffentlich nicht. Ja, das soll es nicht. Also ganz viele Feinheiten. Und ich musste aber auch erstmal mich da reinfuchsen. Was gibt es denn da für Unterschiede? Papier ist zum Beispiel nicht Papier. Und welche Qualitäten sind mir wichtig? Und habe auch, oder höre ich immer noch viel von Produzenten, nee, das geht so nicht, das können wir nicht machen. Und dann sage ich, doch, doch, wir müssen das nur anders machen, als es vielleicht sonst immer gemacht wird, weil ich will, dass es mit allen Sinnen erfahren werden kann und Spaß macht.
So, so schön. Und jetzt gehe ich noch mal einmal zurück auf die Entstehung von The Life Bun. Du hast gesprochen, es ist in einem Yoga-Studio entstanden. Bist du selber Yoga-Lehrerin oder was war da der Bezug zu dem Yoga-Studio?
Genau, ich war Anfang 20 damals und ich habe auch selber meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht auf Bali. War auch so ein bisschen in der Yoga-Bubble drin, bin gerne zum Yoga gegangen, habe auch ein bisschen unterrichtet, aber habe ehrlich gesagt nicht gesehen, dass ich jetzt Vollzeit Lehrerin bin und habe auch immer gesehen, dass andere noch besser sind und mehr Erfahrung haben und noch mehr Wissen und habe das total gut empfunden. Ich habe mich eher als die Strategin gesehen und irgendwann habe ich gesagt, ich bin noch die Finanzministerin, die hier die Rechnung bezahlt und sieht, okay, welche Richtung geht das Ganze. Aber ich habe mich nicht als beste Lehrerin gesehen und habe gemerkt, okay, andere haben vielleicht noch mehr Erfahrung, noch mehr Passion dahinter. Und die dürfen jederzeit sich hier austoben und ihren Spot bekommen und auch das Spotlight. Ja, also ich habe mich gerne nach hinten gestellt, habe alle auf die Bühne gestellt. Natürlich war es auch Win-Win für mich, aber gleichzeitig wollte ich wirklich diesen Ort erschaffen, den ich mir eigentlich selber erwünscht habe. Und den gab es dann.
Wow. Und wie kam es dann im Endeffekt jetzt zu dem Umzug in den Süden? Ihr seid jetzt runtergezogen, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Aber was war die Entscheidung, in den Süden zu ziehen?
Ich war dann so Mitte 20, also ich habe das gar nicht so lange gehabt, das Yoga-Studio, und habe das von Anfang an wirklich so aufgebaut, dass ich ziemlich schnell meine ersten Mitarbeiter auch hatte, also feste Mitarbeiter, die einerseits das Studio gemanagt haben. Dahinter steht auch, die ganzen Lehrer zu managen. Das waren über 50 irgendwann. Und ich wollte nicht mehr diese Erreichbarkeit haben müssen. Das hat mich, also wie gesagt, ich habe meine Talente in anderen Dingen gesehen. Und dann hatte ich auch noch jemanden, die Social Media gemacht hat, und ich habe gemerkt, okay, also ich muss nicht vor Ort sein. Und ich war dann damals 7 Jahre schon in Berlin und habe gemerkt, oh, mich zieht selber voll in den Süden, zu den Bergen, und bin erstmal nach München gezogen. Und da habe ich dann wirklich nach ein paar Monaten meinen Mann kennengelernt und bin auch ziemlich schnell schwanger geworden. Und dann war irgendwie klar, okay, also nach Berlin geht's nicht mehr zurück, und vielleicht ist auch dieses Kapitel, dieses Studio zu haben, damit abgeschlossen, und habe das tatsächlich dann an meine Studiomanagerin abgegeben. Also es gibt auch noch, es hat jetzt einen anderen Namen, und dieser Ort darf weiter existieren, das ist wunderschön. Und ich habe aber die Brand behalten, also auch den Namen The Life Barn, und darunter einfach dieses Angebot an wirklichen Produkten ausgebaut. Und jetzt sind wir in der Nähe von Rosenheim, und ich liebe das hier. Ich möchte gar nicht mehr woanders denn. Das ist wie im ARD-Vorabendprogramm, sage ich immer. Nur, dass ich nicht so aufgewachsen bin. Ich liebe das.
Oh, wie schön, dass du das sagst. Aber es geht wirklich jedem so. Selbst diejenigen, die hier aufgewachsen sind, jeder von uns kam zurück. Wir haben alle unsere Erfahrungen im Ausland gemacht. Berlin, München etc. Aber wir kamen alle zurück aufs Dorf oder aufs Land und haben jetzt hier unser Business oder arbeiten hier. Jetzt, wenn du das so erzählst, du hast, finde ich, relativ früh schon gewusst, wer du bist und was du machen willst. Wurde dir das von Kind auf gelernt, oder wie kam das zu dieser Festigkeit in dir selber? Wie kam auch dieser berufliche Weg zu sagen, hey, ich mache eine Yoga-Ausbildung und mache mein eigenes Studio auf mit irgendwann 50 Yoga-Lehrern? Also in dem Alter, das muss man auch ganz klar sagen, du hattest da ja noch nicht so diese Erfahrung, aber einfach den unfassbaren Mut. Wie kam das dazu bei dir?
Ja, danke. Das finde ich auch rückblickend sehr verrückt manchmal, muss ich sagen. Ja. Und auch sehr mutig, oder nenne es naiv, so eine Kombi aus beiden vielleicht. Ich bin überhaupt nicht so aufgewachsen. Also für meine Eltern war ganz wichtig, dass ich studiere. Am besten noch einen Bachelor und einen Master, weil ohne Master ist es heute nichts mehr wert. Und dann so ein, in Anführungsstrichen, einen guten Job, was auch immer das ist. So ein mittelständisches Unternehmen, was mich anstellt, und so eine safe Bank. Und das kommt natürlich daher, dass meine Eltern wiederum nicht die Chance hatten zu studieren. Ne? Also, dass das eigentlich ein Privileg ist, und das stimmt auch, was wir heutzutage haben. Ich habe tatsächlich studiert, ich habe BWL studiert, aber wirklich mit Ach und Krach dieses Studium beendet. Ich war auch wenig da. Ich habe aber gerne Praktika zum Beispiel gemacht in so Startups, fand das super zu merken, wie schnell Dinge passieren, neue Dinge passieren. Und habe da schon für mich gemerkt, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut. Und das ehrlich gesagt mitgenommen. Und habe aber immer gemerkt, ich passe da nicht so rein in dieses. Also es ist auch nicht nur positiv, weil es ist auch anstrengend zu merken, oh, ich brauche was anderes. Aber was ist es denn? Und dann hatte ich mit Anfang 20 einen, mein Freund damals, war selber Gründer von einem Startup in Berlin. Und da habe ich diese verrückte Welt mitbekommen, dass man auch gegen den Strom schwimmen kann, dass man auch was ausprobieren kann. Und ja, habe echt gemerkt, ich muss mein eigenes Ding machen. Und du kennst es selber, wenn man selbstständig ist oder wenn man sein eigenes Business gründet, man ist ja unfassbar fleißig, ne?
Ja.
Und irgendwann geht es eher darum, wie kann ich schaffen, dass ich nicht nur mich abarbeite, sondern dass ich eigentlich eine super gute Work-Balance schaffe. Und das habe ich sehr schnell versucht zu etablieren. Weil das war etwas, was ich immer im Fokus hatte. Also Thema Wellbeing, wie fühle ich mich, regelmäßig einchecken, was brauche ich gerade, was sind meine Bedürfnisse. Und ich glaube, deswegen ist es von Anfang an sehr gut gelungen, dass ich lieber Dinge abgegeben habe, um dadurch den Wachstum zu, als mich, als einzelne Person ja auch den Raum zu haben, die das leitet und auch am Ende nach vorne zu bringen. Und trotzdem ist sehr lean zu halten. Also alles, was ich nicht brauche, nicht zu machen. Weil wenn man auf 150 Partys tanzt, dann wird es auch ein bisschen durcheinander.
Oh, da bin ich total bei dir. Aber das heißt auch, und das sehen wir halt immer, sobald wir Externe mit reinholen. Ich schaue gerade zum Alex, unserem Producer. aber egal wen, es bedeutet ja auch immer erstmal ein finanzieller Invest und ein zeitlicher Invest, denjenigen einzulernen. Wir haben jetzt das Beispiel gehabt in den letzten 1,5 Jahren, wir haben versucht, Social Media abzugeben. Mhm. Und haben da aber gemerkt, mit dem Produkt, was wir haben, ja, mit M2H Stoffwechselzentrum, mit den Coachings, aber auch mit der Philosophie, die wir leben, ist es unfassbar schwierig, das abzugeben, weil wir ja im 1:1 mit den Klienten sind. Wir kriegen ja mit, was sind denen ihre Themen, wo hadert's, was will unsere Zielgruppe generell, was haben die für Bedürfnisse. Und da ist es halt einfach ein Produkt wie unseres abzugeben im Social-Media-Bereich, funktioniert nicht. Jetzt machen wir es selber und merken halt einfach, was das für einen großen Impact tatsächlich hat und wie unsere Reichweite jetzt plötzlich wieder nach oben steigt, weil wir einfach direkt einfach auf uns eingehen und das Ganze authentisch rüberbringen. Und was mich bei dir interessieren würde, gab es bei dir, also du hast jetzt auch so ein bisschen von den Stolpersteinen gesprochen, aber gab es bei dir auch Menschen, die dich dazu inspiriert haben, am Ball zu bleiben, weiterzumachen? Hast du Vorbilder gehabt, die diesen Weg schon so gegangen sind? Wie war das bei dir?
Ja, ich finde Vorbilder immer so ein schwieriges Wort, weil ich glaube, dass die Person, die wir so im Außen wahrnehmen, hat ja immer dann andere, viele Facetten, die man nicht sieht.
Ja.
Aber für mich war immer Vorbild Menschen, die wirklich genau das Gegenteil gemacht haben, als wie man es erwartet. Und die auch da gestanden sind und das erzählt haben und auch ihre Erfahrung erzählt haben und natürlich auf diesem Weg erstmal viel Kontra bekommen haben oder auch, nicht unbedingt Stolpersteine, aber alleine schon Kritik kann ja einen aufhalten oder ausbremsen. Und sowas habe ich immer bewundert und vor allem mit diesem Auflösenden am Ende, hey, es war der richtige Weg für mich, weil jetzt bin ich da und da gelandet. Und ich habe für mich gemerkt, es ist total wichtig, was ich konsumiere. Also damals war zum Beispiel Podcast noch nicht so ein Ding, aber ich habe zum Beispiel ganz viele Bücher gelesen zum Thema 4-Tage-Woche, Gesetze der Gewinner, wie sie alle heißen.
Ja.
Und dass ich überhaupt diese Bücher entdeckt habe, war ein Wunder, weil ich hatte da überhaupt keinen Bezug zu und ich habe die aber aufgegessen. Ich bin mir wirklich wie so ein Nerd mit meinem Marker da gelegen oder gesessen und habe alles markiert und Eselsohren reingemacht, dass ich Dinge wieder finde, habe mir Quotes aufgeschrieben, aufgehängt. Das waren meine Vorbilder, ja, weil es da einfach noch nicht so einfach war wie heute, ehrlich gesagt, in so viele verschiedene Businesses reinzuschauen und diese Türen eher noch geschlossen waren.
Ja, aber ich finde, heute ist es auch so, dass es ein bisschen überfordert. Also egal, mit wem ich spreche, der in der Selbstständigkeit ist, aber eben auch unseren Klienten. Du hast so eine Masse an Content, die dich überhäuft mit Abermillionen Meinungen. Jetzt sprechen wir nur bei uns vom Stoffwechsel. Das ist ein Bereich, die Ernährung, ja, aber das ist nicht alles. Mhm. Aber allein im Ernährungsbereich, das weißt du ja auch, da gibt es 1000 Meinungen zu gewissen Diäten, Kuren etc. Und die Klienten kommen eher zu uns oder die, die bei uns Interesse zeigen und sagen, hey, sie wollen jetzt einfach mal wissen, was ihnen gut tut. Sie wollen keinen Ernährungsplan, die wollen keine nächste Diät oder eine strikte Struktur haben, sondern einfach wieder erfahren, was sie selber brauchen. Und ich glaube, das, was du vorher gesagt hast, so diese Frage, was tut mir gut, sich einfach immer wieder zu erinnern, wo man hin will, was seine Ziele sind, dass das einfach enorm wichtig ist, egal in welchem Bereich. Ja, also nicht nur in der Selbstständigkeit, im Business, sondern eben auch im Privatleben. Aber da komme ich später nochmal drauf, weil es da einfach auch echt darum geht, dass man sich selber hinterfragt und selber einfach fragt, tut es einem jetzt gut, wenn man das macht, oder macht man es einfach nur, weil es alle machen? Ja?
Richtig.
Und diese Bücher, die du gerade vorher erwähnt hast, wir haben die auch gelesen, die sind so toll. Also man kann sich ja da das rausziehen, genau was für einen richtig ist. Ja, es muss ja nicht so dieses Komplette sein. Aber wie du selber sagst, beim Marker dastehen, sich was markieren oder rausziehen, man hat sich dann einfach noch wirklich mit den Themen beschäftigt. Heute hört man einen Podcast, das geht da rein und man nimmt vielleicht ein bisschen was mit, geht aber da wieder raus, wenn man schon wieder den nächsten Podcast anhört. Also
richtig.
Die Schnelllebigkeit ist eine ganz andere, finde ich.
Das stimmt, absolut. Und ich finde, die Bücher, als ich sie damals gelesen habe, waren die auch schon nicht mehr auf dem neuesten Stand, weil auch da sie schon Dinge getan haben, aber alleine diese Brille, sag ich immer, die man entwickelt, die Welt auch ein bisschen anders zu sehen und auch das Berufsleben anders zu sehen, dafür sind die super.
Ja. Ja, da kommen ja auch ganz, ganz viele Einflüsse eben auch aus Amerika, was jetzt eben das Business anbelangt. Und wir sind auch immer mal wieder in Austausch mit der USA, also beziehungsweise mit Menschen, die in der USA leben. Mhm. Und das ist oftmals so eine andere Welt zu dem, was wir hier in Deutschland leben, mit unserer schwierigsten Bürokratie ever, die uns alles erschwert. Und keiner kann irgendwie die Selbstständigkeit, weil du kriegst deine Steuernummer gefühlt erst ein Dreivierteljahr später. So, das haben wir alles schon erlebt, also es ist irre. Aber das sieht man einfach mal, dass es genau eben so wichtig ist, dass man sich auch mal mit anderen Theorien, anderen Themen beschäftigt, die einen vielleicht mal aus der Komfortzone rausholen, oder?
Ja, finde ich total. Also für mich, was Gewinn bringt, und ich lese immer noch gerne Sachbücher zu diesen Themen, um Impulse zu bekommen.
So schön. Wir kommen auch gleich auf das Thema Buch, aber ich würde vorher noch gerne auf eine andere Sache eingehen. Jetzt hast du uns so ein bisschen erzählt, wie du das Ganze gemacht hast, und du bietest ja auch neben The Life Barn, also neben dieser ganzen Produktpalette, auch an, Frauen zu coachen in dem Bereich, einfach in die Selbstständigkeit zu kommen. Magst du mir da ein bisschen mehr darüber erzählen, wie es dazu gekommen ist und was so die wichtigsten Punkte für dich sind im Coaching-Bereich oder im Mentoring-Bereich?
Ja, ich habe tatsächlich nach dem Verkauf des Studios, habe ich ganz transparent auf Instagram erzählt, ohne zu wissen, ob das jemand interessiert, dass ich dieses Studio eben nicht nur aus der Passion des Yogas gemacht habe, sondern auch aus einer unternehmerischen Art und Weise, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass es von Anfang an maximal automatisiert ist, optimiert ist, dass ich als Gründerin und auch Lehrerin austauschbar bin, dass ich ein ganz leanes System habe, und der Fokus war wirklich passive Einnahmen. Ich habe parallel immer noch viel gemodelt. Ich model in der Werbung, seitdem ich in der Jugend bin. Ich wollte immer flexibel verreisen können oder nach München reisen können, wenn ich das wollte, in die Berge. Also ich wollte mir das alles nicht nehmen lassen mit einem fixen Standort, und das habe ich auch ehrlich gesagt sehr gut hinbekommen. Gleichzeitig, als ich dann das Studio nicht mehr hatte und einfach die Produkte und Liveband als Brand, war es mir wichtig, dass auch hier alles optimiert und automatisiert ist. Sprich, wie kommen Waren von A nach B? Welche Marketplaces kann ich bedienen? Wie Amazon, Etsy, den eigenen Shop? Händler, Buchhandlung und so weiter. Und das hat ehrlich gesagt ziemlich viel Anklang gefunden, weil ich glaube, dieses Wort passive Einnahmen haben wir alle schon mal gehört. Es gibt auch viele verschiedene Wege, passive Einnahmen zu generieren. Aber dass ich als, sag jetzt mal klischeehaft, ne, blonde Mitzwanzigerin sage, ich habe es einfach gemacht und es funktioniert, und von außen sieht man das vielleicht nicht, aber hintenrum ist einfach ein super Fundament, was einfach rollt. Das hat, glaube ich, viel überrascht, und ich habe dann einfach gesagt, okay, wenn ihr wollt, zeige ich, wie das geht, und mittlerweile mache ich das seit ein paar Jahren. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, und es gibt ein Programm, was wirklich von A bis Z die Frauen abholt. Das funktioniert einfach total gut. Es entstehen ganz tolle Brands, Produkte, und Frauen gelangen, ihre Passion wieder zurück auch im Beruflichen ausleben zu können oder einfach mehr Spaß und Erfüllung zu bekommen an dem, was man viele Stunden am Tag im Zweifel macht. Das ist für mich sehr erfüllend. Ich finde, das ist was ganz, ganz Tolles.
Wow, so schön. Wir hatten vor 3 Jahren, ich glaube, es ist 2 Jahre jetzt her, hatten wir ein Business Coaching und sind mit ein paar anderen Unternehmern zusammengesessen. Ich war die einzige Frau in diesem Coaching-Bereich. Ja. Aber egal. Auf jeden Fall sind wir zusammengesessen, und da kam erst frisch ChatGPT auf den Markt, kostenfrei. Und dann war so die Aussage von unserem Coach damals, ja, wer nutzt denn schon ChatGPT? Es hat sich keiner gemeldet in dieser Gruppe von über 15 Leuten, gell? Das war so krass. Mhm. Und jetzt nutzt es ja gefühlt jeder, aber trotzdem merkst du noch so, dass eben, wie du selber sagst, diese Automatisierungen im Hintergrund, wie läuft was ab, dass man einfach weniger arbeiten muss oder beziehungsweise weniger vor Ort sein muss und das Ganze aber automatisiert funktioniert. Und da hilft uns mit Sicherheit schon die KI. Ich meine, wir nutzen die auch super, super gerne, weil die uns einfach genau diese Arbeit abnimmt, wo wir eigentlich selber schreiben müssten. Aber dass es einfach ganz viele da draußen gibt, die sich da nicht rantrauen, weil sie einfach sagen, naja, ich will das doch lieber selber machen und probiere da ein bisschen rum. Aber dabei würde es ja sehr, sehr viel leichter gehen, unabhängig davon, ob das jetzt ChatGPT ist oder andere Automatisierungen oder eben diese Prozesse, die im Hintergrund laufen. Und wie war das bei dir, so dieses Knowledge zu gewinnen? Also jetzt hast du ja gesagt, du hast die ganzen Bücher gelesen und hast dich da reingefuchst, aber gab es auch bei dir Momente, wo du gesagt hast, hey, jetzt geht's gerade überhaupt nicht weiter und du willst es einfach umsetzen und es geht aber nicht. Also ich habe das schon wirklich oft erlebt und dann musste ich wirklich auch aus dem Raum gehen und irgendwas anderes machen und dann wieder zurückkommen und dann hatte ich wieder so dieses Mindset und hab's dann irgendwie hinbekommen. Wie war das bei dir?
Ja, das kenne ich auch. Ich habe wirklich viel einfach Learning by Doing gemacht. Also ich hätte mir gewünscht, es gibt Mentoring dazu, was ich mache. Und das gab es halt nicht, sonst hätte ich es gerne gebucht. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich biete das jetzt an. Aber ich habe wirklich viel auch falsch gemacht auf dem Weg. Ich habe auch viel Lehrgeld bezahlt. Es war wirklich viel ausprobieren und Erfahrung sammeln. Und trotzdem auch dieses, ich bin bereit zu investieren in Automatisierungen, die mir ermöglichen, auch zu wachsen als Unternehmen. Also es gibt viele Dinge, die Leute einfach nicht sofort auf dem Schirm haben, wenn sie ihr eigenes Ding machen. Rechnungen automatisieren, wie kann ich die Prozesse auch mit dem Steuerberater automatisieren, dass der weniger Arbeit braucht, ich am Ende weniger bezahlen muss. Das ist natürlich total wichtig. Wie ist die Kommunikation mit den Kunden? Welche Teile kann ich automatisieren und der Kunde ist maximal glücklich? Wie kann ich den Versand optimieren? Also ich möchte selber nicht die Pakete packen müssen, solche Dinge. Und das ist Und bevor, also wenn jemand sagt, nein, das ist zu kompliziert oder nein, das geht nicht, dann denke ich mal, nee, damit bin ich nicht zufrieden. Das ist natürlich möglich, aber vielleicht ja nicht so, wie es im Bilderbuch steht. Und da muss man einfach sich ein bisschen reinfuchsen. Und ich finde es immer eher schön, weil sobald sowas geregelt ist, entstehen neue Freiheiten für mich. Und das möchte ich immer. Ich möchte trotzdem, was ich mache, die Flexibilität haben, zu sagen, morgen fliegen wir 4 Wochen nach Afrika, tschüss. Das ist da und das ist für mich immer wichtig, dass es das gibt. Und trotzdem habe ich mein eigenes Business und bin eingespannt, aber ich möchte mich nicht komplett irgendwie abhängig machen müssen von Prozessen.
Finde ich so gut. Wow. Jetzt hast du ja auch schon davon gesprochen, ein eigenes Buch, das passive Money-Prinzip heißt. Genau. Magst du mir ein bisschen mehr darüber erzählen, wie es dazu kam, dass du wirklich dieses Buch geschrieben hast und was so die wichtigsten Punkte in diesem Buch sind?
Ja, der Goldmann Verlag hat sich bei mir gemeldet und hat gefragt, ob ich nicht ein Buch zu dem schreiben möchte, was ich da mache. Und das ist natürlich schön, weil in der Insta-Story das zu erklären, ist manchmal ein bisschen schwierig. Du merkst schon, ich brauche auch jetzt mehrere Anläufe zu erklären, was ich hier mache und wie ich das mache. Und ich habe dann gesagt, ja, ich kann mir das gut vorstellen, aber so, dass es wie so eine Bibel ist. Ich wollte auch erst, dass es so einen Bibelcharakter hat vom Cover, das fand ich nicht so gut. Egal. ich wollte, dass es so ist, dass man das Gefühl hat, ich habe halt ein Nachschlagewerk, was mir erklärt, wie das geht, wie das Prinzip ist, ohne dass ich danach eigentlich nochmal googeln muss oder noch ein weiteres Exemplar brauche oder die zweite Auflage oder wie auch immer, oder das Nachfolgewerk, sondern dass ich einfach verstehe, wie ist der Gedanke dahinter, wie kann ich meine eigenen Ideen wirklich in die Tat umsetzen und daraus ein Business machen und nicht ein Hobbyprojekt. Mhm. Und habe da alle Themen, die ich umsetze, behandelt, tatsächlich auch in Aktien zu investieren, ja, oder in ETFs oder auch in eine Kapitalanlage, weil das eine sind kurzfristige passive Einnahmen, das andere sind mittelfristige und langfristige. Und das war für mich zum Beispiel auch total wichtig. Ich wusste, dass ich sehr schnell das Geld, was ich generiere, reinvestieren möchte, mir Sicherheiten auch für die Zukunft schaffen möchte. Und das habe ich alles sehr schnell in wenigen Jahren machen können, aber auch immer mit diesem Reinvestieren-Gedanken und dass das auch Spaß macht und dass man Sachen kalkulieren muss und nicht einfach losrennt mit jeder Idee. Und dass man da auch ein bisschen Eigenverantwortung übernimmt. Und wenn man Wissen generiert, dann traut man sich auch was zu machen. Und dann ist es schön, dann macht es Spaß.
So cool. Jetzt erinnert mich dieses Wort Passive Money oder passives Einkommen sehr stark an Nahrungsergänzung. Ja, weil es oftmals oder mit Kosmetika damit deklariert wird. Und ein legales Schneeballsystem oftmals dahinter steht, beziehungsweise einfach Empfehlungsmarketing. Mhm. Aber da geht es ja bei dir viel, viel weniger darum, oder? Sondern es geht ja wirklich einfach das, eben wie du selber gerade vorher gesagt hast, diese Automatisierungen, dass du einfach nicht mehr vor Ort sein musst, muss, sondern dass das einfach passiert und du einfach immer wieder zu sehen bist im Marketing beziehungsweise auf Social Media, dass halt einfach die Leute am Ball bleiben mit der Thematik, oder?
Genau, also ich werde auch oft gefragt, was ich davon halte, wenn man ins Öl-Business einsteigt oder in Putzgeräte verkaufen. Das ist persönlich schlecht, aber du erwirtschaftest nicht das in deine eigene Kasse, was als Maximum möglich wäre, wenn es deine eigenen Produkte wäre. Ja. Also ich drehe den Spieß mal um. Ich habe auch Affiliates, die meine Produkte bewerben und daran mitverdienen, aber den meisten Kuchen verdiene immer noch ich. Ja. Also drehst doch lieber so rum, dass du wertige Dinge ins Leben rufst und das können wirklich ganz verschiedene Dinge sein und meistens hat man sowieso schon irgendwas, wo man dachte, oh Mensch, das bräuchte es noch oder das könnte man anders machen oder moderner oder besser oder leichter oder wie auch immer. Das wäre immer mein Weg versus mit Arsch aufzureißen für eine andere Firma.
Ja, und dann geht's ja oftmals wirklich in eine total falsche Richtung. Also was wir erleben, wir kriegen ja, also selbst wir, obwohl wir ihr wirklich Experten in dem Bereich sind, ständig irgendwelche Anfragen von irgendwelchen Nahrungsergänzungsvertrieblern, die uns ihre Produkte verkaufen wollen. Du glaubst nicht, wie viele Menschen hier bei uns die Treppe in den ersten Stock hochgehen und sagen, hast ja wieder neues Omega-3-Öl oder hey, neues Magnesium. Das wäre doch was, dass wir das hier vertreiben und hey, hier gleich die Karte, hier kannst du es gleich probieren. Und wir suchen uns halt mittlerweile einfach die Firmen aus, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja. Aber es sind mittlerweile eben auch schon an dem Punkt, dass wir sagen, hey, eigentlich hätten wir schon längst die Nahrungsergänzungsmittelhersteller an der Hand, die uns ein eigenes Produkt generieren könnten. Richtig. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Und also ich glaube, ich kann da auch von dir wirklich noch viel lernen. Aber das ist hochspannend. Also ich würde, glaube ich, jeden da draußen, der in die Selbstständigkeit geht und einfach da wirklich mehr erfahren möchte, dieses Buch empfehlen. Ja, weil das ist halt wirklich was, wo, glaube ich, jeder was davon lernen kann.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Impuls, wenn man sagt, ich habe Lust, noch mehr zu machen oder mir reicht es nicht, was ich beruflich auslebe oder auch verdiene. Ehrlich gesagt sind da ja auch meistens Grenzen gesetzt. Mhm. Und das Selbstständigsein hat Vor- und Nachteile. Es ist auch in vielen Dingen anstrengend und man hat auch, man muss viele Steuern zahlen, es gibt keinen klassischen Mutterschutz und whatever, ja. Aber ja, genau. Ich würde es für nichts auf der Welt tauschen, weil ich diese Flexibilität finanziell habe, aber auch räumlich und zeitlich.
Das finde ich total schön, dass du das gerade sagst, auch bezüglich Grenzen. Jetzt haben wir Frauen ja vor allem oftmals diese Thematik und jetzt bist du ja auch eine, die sehr, sehr stark die Zielgruppe Frau anspricht in der Selbstständigkeit beziehungsweise eben kurz davor. Was glaubst du, was wir Frauen oder viele Frauen da draußen für grundsätzliche unterbewusste Glaubenssätze in uns tragen? Was das Thema Finanzen anbelangt, beziehungsweise aber eben auch eben Geld und Einkommen.
Ich glaube, dass erstmal jeder noch welche mitbringt, die er von zu Hause hat. Also bei mir war so ein Klassiker, man muss hart arbeiten oder fleißig sein, um sich was zu verdienen. Das sehe ich zum Beispiel mittlerweile anders. Man darf das auch in Leichtigkeit generieren oder mit, ich muss nichts mehr tun, weil ich aber schon meine Vorarbeit geleistet habe mit einem Fundament. Ich glaube aber ganz klassisch für Frauen ist dieses, ich kann es nicht, ich darf auch vielleicht nicht, ich habe es nicht gelernt. Ich meine, die Realität ist, wir haben es alle nicht gelernt. In keinem Schulsystem in Deutschland ist es mittlerweile enthalten, dass wir lernen, wie wir eine Steuererklärung machen oder dass wir wirklich dieses Angebot-Nachfrage wirklich gut verstehen, wie entsteht eine Preisstruktur. Das alles lernen wir vielleicht in einem Studium. Ich muss sagen, ich habe BWL studiert, da habe ich es auch nicht wirklich gelernt. Also es ist wirklich viel, was uns abhanden geht. Und da sind wir aber Frauen nicht alleine, denn die Männer wissen es ehrlich gesagt auch nicht. Ja, also deswegen dürfen wir schon sagen, dass wir alle eher erstmal unwissend sind und uns da weiterbilden müssen. Und gleichzeitig ist es aber auch total schön, finde ich, als Frau für sich Verantwortung zu übernehmen. Und das können wir aber erst, wenn wir dieses Wissen generieren. Und dann ist es egal, ob über Podcasts, Büchern, wie auch immer. Aber wenn wir unser eigenes Depot haben und merken, dass monatlich das wächst und das ist für die Zukunft, für was auch immer, ist es doch wunderschön, dass wir sagen, ja, wir haben auch richtig Spaß an Sparen und Investieren und Reinvestieren. Aber erst, weil wir es verstanden haben. Und da müssen wir einmal uns für interessieren. Das ist tatsächlich etwas, wo wir sagen müssen, boah, da möchte ich einfach schlauer drin werden oder ich möchte sogar Expertin drin werden. Ich möchte meinem Partner oder meinem Freund was davon erzählen, weil der weiß es vielleicht auch eigentlich nur vom Papa oder einem Kollegen, aber so richtig eigen Initiative ergreifen tun noch nicht so viele, merke ich.
Ja, ah, das ist super, dass du das sagst.
Hier kommt die Werbung. Dein Stoffwechsel ist wie ein Motor. Läuft er sauber, hast du Energie, Fokus und Kraft. Läuft er nicht rund, spürst du Müdigkeit, Stress oder Leistungsabfall. In unserer Stoffwechselanalyse schauen wir uns genau an, wie dein Motor gerade läuft. Mit Gesundheitsfragebogen, Ernährungstagebuch und auf Wunsch mit einer Atemgasdiagnostik. So bekommst du Klarheit, wo du stehst und wie du deine Power wieder entfaltest. Jetzt Termin sichern unter m2h-stoffwechselzentrum.de. Werbung Ende.
Wie hängt für dich die Thematik Fülle und Finanzen zusammen oder Fülle und Energie mit dem Thema Finanzen zusammen?
Oh, sehr groß, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch diese Ängste ablegt vor dem Thema, wo man sich eben noch nicht auskennt. Geld und Finanzen, weil das oft dieses, ich fasse es nicht an, auch einen Mangelzustand kreiert. Ne? Gefühlt, Geld ist immer weg, Leben ist teuer, das ist teurer geworden, so wie man das von den Großeltern manchmal kennt, wie die so wettern. Das hat man auch schnell selber dann drauf, weil man das natürlich erlebt. Gleichzeitig kann man diese Fülle generieren, indem man eben merkt, okay, wie kann ich das Geld für mich arbeiten lassen? Wie kann ich ein gutes Verhältnis zu Geld haben? Ich finde es immer schön, sich vorzustellen, wenn ich Geld jetzt einlade und Geld klingelt an der Tür, wie ist unser Verhältnis? Sind wir befreundet? Duzen wir uns? Sitzen wir uns? Was biete ich Geld zum Trinken an? Also wie nah sind wir uns und wie vertraut? Oder ist es doch eher, ich vertraue dem gar nicht, ich will da jetzt hier wirklich reinkommen, oh, der ist eh unzuverlässig. Das darf etwas sein, wo wir uns diese Macht so ein bisschen zurückholen und ja, die eigenen Entscheidungen treffen, die wir uns angeeignet haben, um dann wieder diese Fülle mit Geld zu verbinden.
Ich finde das total schön, diese Metapher, wie du sie nennst, eben bezüglich Geld steht vor der Tür. Ich meine, wir erleben das ja bei uns ganz, ganz oft, auch im Coaching-Bereich. Jetzt im Coaching-Bereich ist ja so, wir schauen uns ja nicht nur das Thema Ernährung an, sondern eben Stressmanagement, Entspannung und Bewegung im Ruhestoffwechsel. Und beim Stressmanagement kommen wir ganz, ganz oft an die Thematik ran, Unsicherheiten. Und da spielen natürlich die Finanzen auch eine Rolle, ja. Also das ist ein riesengroßes Thema. Und jetzt sage ich mal so, wer bei uns ein Coaching bucht, der ist sich dessen bewusst, dass es auch ein Geld kostet, ja, und dass es auch vielleicht nicht unbedingt wenig kostet, weil wir halt einfach wirklich sehr, sehr intensiv mit unseren Klienten arbeiten. Also haben wir das schon mal ausgesiebt, aber nichtsdestotrotz hast du da immer noch diese ganz, ganz unterbewussten Glaubenssätze, die du vorher genannt hast, von wegen, ich muss leisten, ich kann nicht zur Ruhe kommen, diese Gedanken von der Arbeit gehen die ganze Zeit durch den Kopf. Ja, das ist ja auch alles unterbewusst mit dieser Thematik verbunden, Sicherheit. Und Sicherheit hängt ja einfach oft mit dem Thema zusammen, wie fühlen wir uns gehalten in einer Welt mit Arbeit und Privatleben. Und die Arbeit, dadurch, dass viele halt einfach wirklich Montag bis Freitags ihre 8 Stunden absitzen oder auch länger, bedeutet halt Arbeit auch viel, ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Feld. Und wie du selber sagst, es wird halt einfach in der Schule auch niemandem beigebracht. Also ich hatte BWL in der FOS. Hab's durchgezogen und geschafft. Aber ich fühle mit dir, wenn's ums Thema Studium geht. Ich kenne einige, die haben es auch studiert. Und es ist halt super trocken. Also das ist so realitätsfremd auch irgendwo. Genau. Wenn du selber dann einfach auch nicht lernst, wie du eine Steuererklärung schreibst. Oder geschweige denn, wie der Ablauf ist, wenn du selbstständig bist, dass du erstmal zum Steuerberater gehst oder selber dich anmeldest bei Elster und so weiter.
Ja.
Also das sind alles solche Punkte, wo wir, glaube ich, definitiv in Deutschland noch nachholen könnten, was im Schulsystem beziehungsweise aber eben auch im akademischen Bereich passieren muss. Ja,
weil wir einfach, du es auch gerade gesagt hast, dieses bin ich oder möchte ich in ein Coaching investieren, ob das jetzt ein ganzheitliches Gesundheitscoaching ist oder ein Finanzcoach oder was anderes. Ja. Es ist natürlich erstmal etwas, wo man wieder Geld ausgibt, aber dieser Mehrwert und auf so vielen Ebenen, der entsteht und dich auch in Fülle bringt, gesundheitlich, ernährungstechnisch, Stressmanagement, dein Konto, das ist natürlich ein Benefit, der danach kommt und das darf jeder selber entscheiden, welches Invest es einem wert ist, aber ich investiere in sowas halt voll gerne, weil ich immer vor Augen habe, was daraus entstehen kann. Und das auch da habe ich dieses Optimieren und tatsächlich diesen Wunsch, immer zu optimieren, weil ich glaube, es gibt immer Baustellen, wo man sagt, oh, da ist gerade noch Potenzial, das möchte ich ausschöpfen und gerne nehme ich dafür professionelle Experten mit ins Boot, dass das maximal gelingt.
Super schön, dass du das auch sagst, weil uns fällt das jetzt auch auf, in Deutschland kommt es immer mehr. Aber ich finde, wenn du jetzt auch hier eher noch mehr nach Amerika schaust, jeder hat seinen Coach.
Mhm.
Also auch wenn die teilweise echt 0,0 Ahnung haben von Ernährung, die haben ihre Nutrition Coaches, die ihnen ihre Supplements geben, sie haben ihre Personal Coaches und selbst schon der Mittelstand, also wir sprechen hier nicht für den High-End-Verdienern, sondern das ist gehört zum Lifestyle dazu und wenn du keinen Coach hast, bist du so von wegen gar nicht cool. Ja. Und hier in Deutschland ist noch so, wie, du hast da jemanden oder wir arbeiten ja auch mit einer Psychologin zusammen, mit der Bianca Böttcher, die ist zweimal in der Woche bei uns und arbeitet nicht nur mit unseren Klienten, sondern auch mit ihren eigenen. Und die sagt auch, also das ist unfassbar in Deutschland, wie du da einfach noch diese riesige Hürde hast. Ja, also selbst wenn sie auf Events ist, darf sie, also würde sie auch nicht, dass sie zu den Klienten hingeht und Hallo sagt, aber sie sagt halt auch, hey, da wissen teilweise die Ehefrauen nichts davon, dass die beim Psychologen sind. Ja, dabei finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ist, weil wir haben einfach unterbewusst so viele Stolpersteine, Hürden, Glaubenssätze etc., die uns bremsen. Und in eben einer Welt, die immer mehr wächst und die immer schnelllebiger wird, brauchen wir jemanden, wo wir uns einfach mal anlehnen dürfen. Ja, und sei es der Psychologe, sei es der Partner oder sei es eine Freundin, aber es ist einfach unfassbar wichtig. Ja.
Voll. Also ich bin ein Riesenfan. Ich liebe das. Und das muss nicht immer ein Feuer brennen, sondern einfach regelmäßig da dran zu bleiben. Das ist super gut.
Ja. Was machst denn du, damit du in deiner Mitte bleibst? Was hast du für Routinen, die du nicht mehr missen willst, die für dich einfach unverhandelbar sind, dass du einfach in einem guten Modus drin bleibst?
Also mein Arbeitsalltag oder auch generell mein Alltag hat nicht viel Routine oder Struktur. Meine Wochen sehen nie gleich aus. Ich habe immer unterschiedlich, wann ich die Termine mir lege. Das ist aber auch das, was ich sehr mag. Ich versuche tatsächlich so ein bisschen auf meinen Zyklus, wenn ich jetzt nicht schwanger bin, zu schauen, dass ich der Zyklus angepasst meine Termine lege. Ich habe das gemerkt, dass das für mich absolut funktioniert, wann ich gerne präsent sein möchte, gesehen werden möchte, ins Außen gehe. Und dann gibt es eben auch mindestens eine Woche im Monat, wo ich das gar nicht mag. Und es ist dann auch nicht gewinnbringend. Also mich stresst es und das, was rauskommt, mag ich nicht. Deswegen, da achte ich total gerne drauf. Und was ich tatsächlich schon seit Jahren mache, und das darf auch jeder selber entscheiden, ob er das mag, aber ich stehe sehr früh auf. Also ich stehe spätestens um 5 Uhr auf, wenn nicht um 4.30 Uhr. Das klingt total irre, aber ich gehe auch echt früh ins Bett. Ich gehe mit meiner Tochter ins Bett. Außer ich habe natürlich abends noch was vor, habe ich aber nicht so oft, unter der Woche schon mal gar nicht. Und dann bin ich auch fit, muss ich sagen. Und ich liebe das morgens, diese Ruhe zu haben. Und manchmal mache ich in der Zeit Yoga, manchmal meditiere ich, manchmal mache ich aber auch schon wirklich so Prozesse, wo ich meine, ich will was entwickeln gerade, ich arbeite an einem Produkt und bin schon kreativ. Es ist ganz unterschiedlich, aber diese ruhige Zeit, wo die Welt noch gefühlt schläft, ist mir so heilig. Und wenn ich das mal verschlafen sollte, dann ärgere ich mich auch richtig, weil ich mag das. Das ist Teil meines Tages und ist für mich ein ganz anderer Start in den Tag auch rein.
So schön, dann ist das sozusagen auch deine Me-Time, weil da will dein Kind noch nichts von dir, da will dein Mann wahrscheinlich
niemand.
Noch nichts von dir.
Gibt dann auch keine E-Mail, kein Anruf, das ist so cool.
Ja, ich feiere das total, ich würde das gerne umsetzen. Bei mir ist es nur gerade noch so, dass die Leni zweimal, dreimal in der Nacht wach wird und irgendwas von mir braucht, total unsinnig. Die wird dann einfach wach und braucht dann einfach mal kurz ein Check-in mit mir und dann gehe ich auch wieder, aber diese Phasen, eben diese Aufwachphasen, diese kurzen, die zerstören mir gefühlt meinen kompletten Schlafrhythmus. Aber sobald das durch ist, werde ich damit definitiv auch wieder starten, weil der Markus macht's auch, der steht auch um 5 Uhr auf und ich finde das so schön, eben auch einfach diese Morgenruhe zu haben, ja.
Also voll. Also vielleicht schaffst du es auch, diese Insel am Mittag zu haben oder du bist eher eine Nachteule, das ist dann vielleicht sogar manchmal besser. ich merke voll, dass das, also Me-Time, wann auch immer sie ist, ich brauche sie, ich habe sie schon immer gebraucht, auch bevor ich Mutter geworden bin. Tatsächlich auch, wir, also beide auch in der Partnerschaft, sind beide welche, die lieben Me-Time. Wir verreisen auch total gerne mal ein paar Tage jeweils alleine. Das gibt einem, also uns beiden einfach sehr viel zurück und ich finde das was total Gewinnbringendes für alles, was danach kommt.
Ja. So schön. Und jetzt, ich habe eine Story von dir letztens gesehen, da hast du geschrieben, du machst mit deinem Mann abends immer ein Check-in und er besprecht dir alles, also beruflich wie privat. Einer schreibt Protokoll und der andere spricht, beziehungsweise der hat die Ideen und dann wechselt ihr euch so gefühlt ab. Und ich fand das so süß, dass du das beschrieben hast, weil es ist ja echt oft so, dass bei Partnerschaften oder vor allem eben auch Familien am Abend wird Abend gegessen, dann wird das Kind ins Bett gebracht und dann geht's vor den Fernseher und dann spricht man immer miteinander.
Und aber wir haben ja keinen Fernseher.
Ja, und das ist genau der Gamechanger, dass du keinen Fernseher hast, sondern dass du dich wirklich mit dir beschäftigst oder ein Buch in die Hand nimmst oder irgendwas anderes machst. Also ich glaube, das ist wirklich ein Gamechanger. Ich finde das so, so schön und magst du mir mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ihr diese Check-ins macht?
Ja, gerne. Also wir schaffen es auch nicht jeden Abend, aber wir müssen das regelmäßig machen und das ist auch voll gewinnbringend, weil, wie gesagt, unsere Wochen sehen nie gleich aus. Wirklich, also uns stört das nicht. Wir finden das eher erfrischend und schön, aber deswegen müssen wir uns auch gleichzeitig gut organisieren, vor allem mit Kind oder dann mit Kindern. Und für uns ist es total schön zu wissen, jetzt ist so eine Zeit, wo wir so Orga-Themen besprechen oder auch mal vielleicht berufliche Themen oder Entscheidungen, die uns beide betreffen und die Familie. Und dann ist einfach dieses, wir können einfach diese Themen abhaken und wir haben jetzt private Zeit als Paar, als Familie. Ich mag das sehr, das zu trennen.
Ja.
Und dieses Protokollieren, also ich weiß, dass das für manche total nerdig sich anhört oder auch unromantisch, also es ist es überhaupt nicht, sondern es ist total wichtig für uns, dass wir Sachen tracken, dass wir wissen, welche To-Do liegt bei wem, was daraus entsteht aus diesen Check-ins. Und natürlich ist es ein Check-in erstmal, wie geht's dir, was gibt's für Themen zu besprechen, auf einer privaten Ebene, aber eben auch als Familie, als beruflich. Und dann führen wir die Listen immer mit Notion. Ich weiß nicht, ob du Notion nutzt, das ist mega gutes Tool. Da haben wir Shared Listen und es gibt immer einen, der protokolliert und die Notizen macht und die To-Dos mit Deadlines vielleicht auch verteilt. Und das ist total befreiend, weil es aus dem Kopf raus darf. Dinge sind geklärt. Dafür sind wir aber auch unter dem Tag entweder mit unserem Kind oder im Beruf einfach, wir sind immer da, wo wir sind. Ja, also wir telefonieren nicht nur fünfmal am Tag und versuchen Dinge zu regeln, sondern es gibt dann immer Zeiten für die einzelnen Dinge und das ist, finde ich, am effektivsten und gesündesten, dass man mit den Füßen da ist, wo man gerade ist. So.
So schön. Wow, also da bist du wirklich, also ich muss das jetzt ehrlich mal sagen, du bist unfassbar weit. Was einfach auch das Bewusstsein anbelangt, was die Achtsamkeit mit sich selber anbelangt. Also da muss ich dir wirklich ein Kompliment aussprechen, weil das Schaffen, also wir wissen es halt einfach auch durch dieses Führungskräfte-Coaching oder auch über unsere Netzwerke, in denen wir drin sind. Das ist eine Handvoll von Menschen, die so mit dir mitsprechen können. Also wirklich Hochachtung davor. Und ich glaube, man kann sich ganz, ganz viel aus dem Gespräch heute schon rausziehen für sich selber, was man vielleicht verändern möchte. Ja, oder einfach sagen, hey, nee, protokollieren möchte ich nicht, aber dafür mache ich vielleicht eine Sprachnotiz. Das ist dann einfacher und die KI protokolliert's.
Oder so.
Also da wird immer bestimmt Wege. Jetzt steht ja bei euch das zweite Kind vor der Tür, so gefühlt. Mhm. Entbindungstermin ist bald. Wie hast du die Schwangerschaft, die zweite, wahrgenommen? War sie anders? War sie leichter? Wie glaubst du, wird es auch danach laufen? Glaubst du, dass vieles dir einfacher gehen wird? Wir haben vorher ja schon im Gespräch, also vor der Aufnahme gesprochen, dass du vielleicht nicht mehr so ganz naiv sein wirst, aber erzähl mal.
Ja, also ich fand, dass ich, als ich das erste Mal schwanger war, habe ich mich wie so eine Goddess gefühlt und dachte, wow, ich bin gefühlt Beyoncé. Ich habe mich wirklich richtig wohl gefühlt in meiner Haut. Das tue ich jetzt auch, muss ich sagen. Also ich bin immer gerne schwanger. Ich bin aber auch gerne wieder irgendwann nicht schwanger. Es kommt, ich finde, das hat die Natur toll eingerichtet, dass man irgendwann merkt, es ist auch gut und dann kommt es ja auch. Genau, ich finde, man hat diese Naivität, bevor das Kind kommt. Man hört natürlich, das erste Kind kommt, man hört viele Geschichten, wie was ist und denke man, nee, bei mir wird das alles nicht so sein. Natürlich ist das alles bei einem auch so. Und jetzt ist, finde ich, das schön, man weiß eben schon im Grunde, was passiert. Natürlich ist jedes Kind anders, aber man weiß, es gibt Phasen, die gehen auch zum Glück wieder vorbei. Ich muss sagen, ich habe damals auch in dem ersten Jahr mit Lilly auch mal, jetzt habe ich zum Beispiel mein Buch geschrieben, ne? Ich habe auch gearbeitet und ich habe aber auch gemerkt oder auch mir auch zugestanden, ich mag das. Ich will nicht nur, in Anführungsstrichen, das ist ein absolut ausreichender Vollzeitjob, Mama sein. Ich mag auch ein paar Stunden am Tag und manchmal ist es eine, manchmal sind es zwei oder drei, mich mit meinen berufsbedingten Themen widmen. Und das hat mir total die tolle Kombi ermöglicht, dass ich sehr ausgeglichen war und ich mochte das total gerne. Und das möchte ich jetzt auch. Ich weiß, dass das erstmal weniger ist und dass das ein bisschen chaotisch ist und das ist absolut okay. Aber wir haben zum Beispiel diesmal ein Au-pair, was uns begleiten wird im ersten Jahr.
Wie cool. Genau. Ist sie schon da oder wo kommt die her, wenn ich fragen darf?
Ja, die kommt, wenn das Kind 2,5 Monate ist.
Ja.
Dass wir uns mal kurz eingrooven können. Und sie kommt aus den Philippinen, ist aber gerade schon bei einer Gastfamilie in Holland. Das heißt, sie bleibt einfach noch ein Jahr länger in Europa, hat auch jetzt einfach schon viel Europa gesehen und konnte so ein bisschen schauen, okay, was möchte ich noch machen? Und gesagt, ja, so Reality-Check, wenn du zu uns kommst, hier wird erstmal Ski gefahren im Winter. die Lilly fängt an, Skifahren zu lernen. Sie werden echt viel am Berg sein. Da muss sie Bock drauf haben. Und sie fand es halt total schön. Ich meine, in Philippinen gibt's das nicht. Und möchte auch Skifahren lernen. Ich sage, ja, dann passt vielleicht. Und dann war es voll das gute Match. Ich finde, man muss schon ehrlich sein, was der Alltag ist, wie man selber den Alltag lebt, ob das jemand mag. Und dann ist das total gewinnbringend. Also bei Lilly hatten wir auch eine Babysitterin ab der 6. oder 7. Woche. Natürlich erstmal eine stundenweise. Aber mittlerweile ist das eine ganz tolle Freundin und für Lilly wie eine große Schwester. Und das ist absoluter Win.
So schön. Ja, wir hatten das auch mit der Leni, die war bei einer Tagesmama, bis sie jetzt in den Kindergarten gekommen ist. Und das war schlussendlich für sie wie eine Oma. Und
ja,
ich hätte es nicht vergessen, wir haben letztes Jahr unsere Hochzeit nachgeholt, weil wir hätten eigentlich 2020 groß geheiratet. Dann kam Corona.
Ah, ja.
Haben wir es um die Jahre verschoben zweimal. Und dann haben wir gesagt, na, jetzt kommt erstmal die Leni und dann feiern wir irgendwann mal nach. Und so haben wir es gemacht. Und da haben wir natürlich unsere Tagesmama eingeladen, weil sie eine ganz große Rolle bei uns gespielt hat. Ja, es ist, glaube ich, anders wie in der Krippe, wo du mehrere Betreuerinnen hast, mehrere Erzieherinnen und noch viel, viel andere Kinder. Und die Tagesmama, die hat halt einfach nur ihre paar Kinder. Und an der Hochzeit wollte dann die Leni, also ich habe sie vorne bei mir gehabt auf dem Sitz, und hat sie gesagt, Mama, ich mag zu Vicky. Und dann habe ich es schnell zu Vicky gebracht und dann war alles gut. Und dann haben alle
Wie
Gäste
schön.
Haben geschaut und so gesagt, okay, wer ist denn die Vicky? Weil keiner hat das wirklich gewusst, außer die engsten Freunde und die Familie. Und die fanden es so faszinierend, dass halt ein Kind so einen engen Bezug zu jemand Fremden schaffen kann, der ihnen aber so viel gibt. Und ich werde das auch nicht vergessen, Leni war mit 8 Monaten schon bei ihr. Ja. Und
wo
haben es halt die Omas gewuppt und es war dann anders. Aber das ist dann schon wichtig, dass man jemanden hat, der wirklich eine ganz enge Bezugsperson zum Kind sein kann, wenn man eben nebenbei arbeitet oder Unternehmer ist oder Unternehmerin ist, ja.
Ja, ich finde das total gewinnbringend. Also man sagt, man braucht dieses Dorf und es stimmt auch.
Ja.
Aber es muss nicht nur Blutsverwandtschaft sein.
Genau.
Es kann auch ganz toll gelingen mit anderen Menschen, die einen regelmäßigen, wichtigen Teil da sind und einfach dieses Kind begleiten und miterleben.
Wow. Wir kommen langsam zum Schluss. Ich würde dich gerne noch fragen, was würdest du denn gerne Frauen sagen, die noch am Anfang stehen der Selbstständigkeit oder gerade auch Mama werden und so dieses Gefühl haben, hey, ich will eigentlich noch was anderes machen, aber sich noch nicht trauen, loszugehen? Was würdest du ihnen gerne sagen?
Auf jeden Fall, dass das richtig ist, dass sie das Gefühl haben. Man ist eine andere Generation heute. Wir dürfen unsere Bedürfnisse und auch Lebenspläne umändern. Nur weil wir es gelernt haben oder uns für etwas entschieden haben, ist das nicht in Stein gemeißelt fürs ganze Leben. Deswegen nimm das ernst, weil das ist ein ganz großer Teil deines Wohlbefindens auch, deines inneren Glücks, dass du jeden Tag und auch damit beruflich etwas machst und deine Gedanken drehen sich darum, was dich erfüllt. Und vor allem, lass dich nicht aufhalten von denen, ich weiß nicht wie. Dann informier dich entweder mit all diesen Quellen, die wir genannt haben, Podcasts, Büchern. Schau dir Instagram-Profile an von Menschen, die dich inspirieren. Und wenn du merkst, okay, dann brauche ich mich immer noch nicht, dann hol dir Mentoring oder Coaching an die Seite, dass du an die Hand genommen wirst. Dieses Nicht-Machen ist auch eine Entscheidung, aber dann wird sich nichts verändern. Und das ist halt das ist schade. Deswegen machst das, was du brauchst, nimmst du dir und dann let's go.
So schön. Wenn du selber in die Zukunft schaust, was wünschst du dir für dich, deine Familie und deinen Beruf?
Ich wünsche mir eigentlich, dass erstmal vieles so bleibt, wie es ist, weil ich ehrlich gesagt sehr glücklich bin und mich sehr wohlfühle. Aber ich möchte, dass wir auch immer wieder diese Check-ins haben auf vielen Ebenen. Also gibt es eine Veränderung, in welchem Land wir leben möchten, in welchem Ort wir leben möchten? Gibt es eine Veränderung, wie wir unseren Alltag gestalten möchten? Möchten wir mehr arbeiten, weniger arbeiten? Ich würde meinen Kindern auch immer wünschen, dass sie wirklich gar nicht schauen, was links und rechts ist, sondern dass sie einfach das machen, was sie erfüllt. Es fängt schon jetzt an, dass Lilly ist jetzt 3, die zieht total gerne so Fußballsachen an, die liebt Fußballtrikots. Und dann merke ich auch schon, dass Kinder, also was sie mir erzählt, dass sie sagen, oh, du, das ziehen ja nur Jungs an, wo ich mir denke, nö, und jetzt ziehen wir es noch 3-mal mehr an. Das finde ich total wichtig, dass man einfach sich selber entfaltet und sich selber eingesteht, dass man so, wie man ist, genau richtig ist. Und dann ist man auch am erfülltesten.
So cool. Danke. Wir kommen zu den letzten 3 Fragen, unsere sogenannten Signature-Fragen bei Verstoffwechselt. Mhm. Frage Nummer 1, was würdest du gerne im Leben mehr haben?
Zeit oder auch Zeit anhalten manchmal. Mhm. Ja.
Warum?
Weil ich finde, dass manchmal oder ganz oft Momente einem so besonders erst erscheinen, wenn man zurückblickt und dass manchmal ganz banale Dinge, wo man denkt, oh, diesen Moment, dieses Lachen, diese Umarmung, dieses Gedanken abgeschalten, das möchte ich nochmal haben, wie es gestern war oder vor 2 Stunden oder auch vor 2 Wochen. Also meistens gar nicht die großen Sachen, nicht der Urlaub oder... sondern vielleicht auch mal das gute Essen, was ich letztens hatte in dem Restaurant. Also manchmal dieses Anhalten oder nochmal zurückspulen, das fände ich eine tolle Superkraft.
Voll schön. Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Als Inspiration.
Ja, ich glaube, das bist du aber auch. Also da muss man gar nicht, glaube ich, da viel dazu sagen. Ich glaube, jeder, der sich die Folge mit dir anhört, der spürt es. Oder jeder, der dein Buch in die Hand nimmt oder auch deine Produkte, der spürt es. Der Alex im Hintergrund lächelt auch schon so ein bisschen. Ich glaube, der spürt es auch.
Also ich will mich gar nicht auf eine andere Ebene bringen, sondern ich möchte eher immer aufrütteln und sagen, doch, mach das so.
Ja, aber das spürt man nicht, bei dir auch.
Also, ja, das ist nicht falsch.
Das ist bei dir auch gar nicht so dieses... ich bin ganz besonders und bin die Diva so oder so, sondern du bist einfach unfassbar bodenständig und hast dich einfach gewisse Dinge getraut, die sich andere Menschen wahrscheinlich in ihrem Leben nie trauen würden. Dementsprechend kann ich das wirklich auch einfach dir bestätigen, dass du das definitiv auch bist. Letzte Frage für diese Folge. Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Meinen Bedürfnissen zu folgen und die auszuleben.
Ja. Ja. Ich danke dir, liebe Laura. Es war so eine schöne Aufnahme mit dir für alle Zuhörer. Wir haben am Anfang ein bisschen Probleme gehabt mit der Technik, wie es halt so oft ist. Aber ich finde, wir haben das jetzt ganz, ganz toll durchgerockt in einer Stunde. Und ich fand es ganz inspirierend. Also ich konnte selber tatsächlich ganz viel daraus nehmen. Und ich glaube, liebe Laura, wir werden definitiv noch im Kontakt stehen in Zukunft, weil du inspirierst einfach. Ja. Und du ziehst Menschen an, die genau dieses Bedürfnis haben, noch was zu lernen, beziehungsweise einfach da noch mehr Klarheit zu haben. Und bitte mach weiter so. Ich wünsche dir jetzt aber erstmal für die Geburt eures zweiten Kindes einfach eine wundervolle Zeit, eine schöne Geburt und einfach eine schöne erste Zeit mit dem Bonding und einfach mit der Familie zusammen, dass sich die Lilly auch ganz schnell dran gewöhnen wird. Und ich freue mich auf alles, was von dir kommen wird in Zukunft. Und ich glaube, da dürfen wir uns warm anziehen, weil da kommen bestimmt ganz, ganz tolle Sachen auf uns zu. Und ich danke dir für dein Vertrauen, dass du bei uns im Podcast warst. Es war wirklich sehr, sehr schön mit dir. Ich danke dir.
Danke, Marie. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf alles, was kommt.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.